Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Seit 2 Wochen ist die neue Regierung im Amt. Was kann man jetzt eigentlich schon sagen? Einige Zeitungskommentatoren finden, die Performance ist überraschend gut. Das ist ein Thema, über das wir heute sprechen werden. Das andere, Vorarlberg hat gewählt, die Talfahrt der ÖVP geht weiter. Trotzdem hat es einige überraschende Ergebnisse gegeben. Und für Vizekanzler oder Ex-Vizekanzler und Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser wird es jetzt wirklich eng. Jetzt ist die Frage, muss er ins Gefängnis oder nicht? Darüber wird noch diese Woche entschieden. Und in der Europafrage ist man politisch völlig gespalten. Die einen sagen, man muss die Ukraine weiter unterstützen. Da gehört auch Meinl Reisinger, unsere Außenministerin, dazu. Die anderen sagen, nein, man muss diese Friedensinitiativen von Donald Trump unterstützen. Da ist natürlich Herbert Kickl ganz vorne mit dabei, ein Putin-Freund. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Autor und Dramaturg Robert Missig, ein SPÖ-Insider, und FPÖ-Insider Heimo Leposchitz.
Hallo.
Ja, hallo.
Hallo.
Zur Diskussion am Wochenbeginn. Und jetzt gleich an Sie die Frage, Herr Missig. Macht die Regierung eigentlich nach 2 Wochen im Amt eine gute Figur oder geht es eher schleppend an?
Na, ich glaube, die Regierung macht eine gute Figur. Ich glaube, das muss man ja auch in einem Gesamtkontext sehen. Einerseits haben wir Jahre auch der Showpolitik und der Polarisierung und auch der Aufganselung und einfach Erregung, ja? Was den Leuten sowieso auf die Nerven geht. Und dann hat man jetzt auch 5 Monate lang, oder wie lange es war, fast 5 Monate, Regierungsbildung gehabt, und jetzt ist eine gewisse, glaube ich, auch Erwartung und Hoffnung auch da, dass das ganze Land ein bisschen auch in ruhigere Fahrwasser kommt, ja, dass man regiert wird auf normale Art und Weise, nicht immer unter Aufreizung aller Leidenschaften und des politischen Streites, und das versucht diese Regierung jetzt auch und hat, glaube ich, auch die richtigen Leute dafür. Also wenn ich mir anschaue, Christian Stocker in seiner humorvollen, auch ein bisschen sarkastischen und vor allem sachlichen Art und Weise, der jetzt nicht sozusagen, wie man es auch von Sebastian Kurz oder anderen gewohnt war, hier permanent auf Show setzt. Wer hätte das gedacht, angesichts sozusagen dem Generalsekretär Stocker, also dem Parteifunktionär noch, der mehr so die Wadelbeißer-Rolle gespielt hat. Als Kanzler hat er da sehr schnell einen Rollenwechsel vollzogen. Ja. Und dann hat man Andreas Babler mit seiner Rolle, dann hat man Markus Matterbauer als Finanzminister mit einem ruhigen Sachverstand, der sich in Brüssel hinstellt, und hat man hier, gab es ja die Übertragung auch, vor den Journalisten die Fragen nimmt und sie sachlich beantwortet, nicht herum laviert. Das sind schon, glaube ich, damit irgendwie neue Töne auch gesetzt, die Menschen durchaus auch gewinnen können. Jetzt mal in der Form des Auftretens, nenne ich es jetzt mal so. Das andere ist natürlich das, um was es in der Sache geht. Da hat diese Regierung natürlich nichts zu verschenken. Ja? Und das werden natürlich viele Härten auch sein und Härten, die auch niemand haben will. Ja? Aber das ist ja jetzt die Aufgabe dieser Regierung, auch den Schrott wegzuräumen und das Land zu sanieren, so gut das geht, angesichts auch der gesamtökonomischen Lage, die ja nicht nur eine österreichische ist.
Ja, Heimo Leposchitz, sehen Sie das auch so positiv oder haben Sie ein weinendes Auge, weil die FPÖ nicht in der Regierung sitzt?
Das weinende Auge ist eher, weil ich sehe, dass diese Regierung erstens überhaupt nichts auf der Reformagenda hat, nicht einmal im Regierungsprogramm, keine einzige. Wirklich, also sie verteuern alles, sie machen Pensionskürzungen, gleichzeitig kriegen jetzt heute beschlossene Islamisten in Syrien 19 Millionen, die jetzt nur als Belohnung vielleicht, dass sie ein paar tausend Christen und Aleviten abgeschlachtet haben. Der Herr Zelensky hat ein paar Millionen bekommen, damit er den Arabern billiges Getreide verkauft. Kann. Das hat die Frau Meindl-Reisinger, die NATO-Beate, ja schön mit ihrer olivfarbenen Militärjacke im Zug in Brüssel ja schon beschlossen, weil ihr ist ja nicht ihr eigenes Geld. Gleichzeitig kürzen wir bei den Pensionisten, gleichzeitig kürzen wir bei der Wirtschaft, gleichzeitig erhöhen wir die Steuern, gleichzeitig geben wir wieder mehr nach Brüssel. Und ich weiß nicht, ob das so ein großer Erfolg ist, dass eine Regierung mittlerweile wirkt wie eine Ansammlung von K.O.-Tropfen. Also das ist ja zum Einschlafen, was die derzeit haben. Die größte Regierung aller Zeiten, die teuerste Regierung aller Hungerzeiten, denn der sagt dann der Bevölkerung, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Ne? Aber so verhungert schauen die nicht aus mit ihren 21 Kabinetten. 7 völlig sinnlose Staatssekretäre, die umso mehr kosten. Keine einzige wirkliche Reform, nichts Besonderes. Nur, dass man sich nicht öffentlich die Schädel einschlägt, ist jetzt noch keine allzu große Leistung, und dass man ganz stolz drauf ist, dass man zum Beispiel jetzt die Belegpflicht für Unternehmer ab 35 Euro abschafft, die hat man ja selber als ÖVP eingeführt. Also dass das eine ganz stolze Ent-ÖVP-Sierung ein Fortschritt ist, das mag schon sein, das ist sicher klasse, aber ich kann mich erinnern, wo die FPÖ damals dagegen war, bei der Einführung hat man gesagt, wir müssen das wegen der EU, es kann keine Deckelung geben und alles andere ist eine Förderung der organisierten Kriminalität bei Schwarzgeld. So, das gilt anscheinend nicht mehr, die ÖVP-Position, da sind sie sehr flexibel.
Ja, aber trotzdem, die Frage bleibt, ist da ein weinendes Auge dabei, dass nicht Herbert Kickl ein Bundeskanzler
ist? Das ist eine chronische Augenentzündung schon bei dem, was bei der Performance, die Regierung abliefert. Es hätte auch bei Blau-Schwarz Einsparungen geben. Es Milch und Honig wäre auch nicht geflossen. Und diese 5 guten Jahre, die ÖVP die man eigentlich versprochen hat, die ist mit den ÖVP-Budgetzahlen dann nicht machbar. Weil die ÖVP hat einfach gelogen beim Budget. Und da kann jetzt auch der neue Finanzminister nichts dafür, dem ich sehr kritisch gegenüberstehe, aber dass jetzt wieder 4 Milliarden aufgetaucht sind, die fehlen. Das ist, glaube ich, die 7. oder 8. Variante, die uns die ÖVP beim Budget gegeben hat. Und der Matterbauer hat jetzt wieder 4 Milliarden gefunden. Die fehlen, dafür kann er nichts. Das ist kein Vorwurf an die SPÖ, überhaupt nicht. Aber das ist ja Wahnsinn. Also wenn ich höre, dass unser EU-Defizitverfahren in Brüssel, dass uns das wieder droht, dass das entgleitet, dass man da wieder unter Korridell von Brüssel gestaltet werden will und der Finanzminister das sogar teilweise haben will, wird kolportiert in Medien, dann frage ich mich, wofür gibt es diese Regierung, da braucht kein Mensch.
Also ja. Ich verstehe ja irgendwie die Verbitterung und die Verzweiflung. Ich habe dir jetzt lang ausreden lassen. Ja. Ich verstehe die Verbitterung und Verzweiflung, dass es nicht geschafft hat, seine Regierung zu bilden und dass Herbert Kickl so wie ein Schulbub gescheitert ist, daran auch an seinem eigenen Charakter. Aber deswegen braucht man jetzt nicht eine Regierung, die antritt und die unter schwierigen Bedingungen versucht, das Richtige zu machen, so unsachlich darüber zu fahren. Diese unsachliche Art und Weise und die Polemik, diese unsachliche Polemik, das ist ja das, was die Menschen, glaube ich, in unserem Land langsam wirklich satt haben. Auch dieses permanente Schreien und uns in Superlativen angreifen. Wir sind in einer Situation, wo wir erstens mal eine ökonomisch schwierige Situation haben. Da ist manches davon hausgemacht. Manches davon hausgemacht aufgrund der Performance der bisherigen Regierungen, die wir hatten. Manches davon ist ein Ergebnis der Krisen der Vergangenheit und manches davon ein Ergebnis der Krisen der Gegenwart, ja, innerhalb der Europäischen Union. Und es tauchen auch nicht Löcher auf, von denen man vorher nicht wusste, sondern es ist so, dass natürlich sich Löcher ergeben aus einer neuen, möglicherweise Prognose über die zukünftige ökonomische Entwicklung. Wenn man annimmt, dass die schlechter sein wird, als man es noch vor 3 Monaten angenommen hat, aufgrund zum Beispiel eben auch dieser Rechtsextremismus-Rezession, die aus den USA hier rüber schwappt, aufgrund der Schutzzölle und der furchtbaren Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten, dann hat das natürlich eben auch Auswirkungen auf unsere künftigen Budgetpfad. Ja? So, das ist alles nicht so einfach, was diese Regierung jetzt hinbekommen muss, ja, völlig klar. Und wir haben das ja auch schon 100-mal diskutiert, 80% circa der Einsparungsmaßnahmen, die sozusagen zur Budgetkonsolidierung hier eingeführt werden, hätte jede Regierung gemacht. Also von der das Geldnehmen vom Klimabonus bis hin zum Beispiel das Streichen der Bildungskarenz, das hätte statt in jedem Regierungsprogramm drinnen. Ja, und auch diese leichte Erhöhung oder signifikante Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge für Pensionisten, was dann wiederum bedeutet, dass der Durchschnittspensionist 20 Euro weniger im Monat hat. Ja, das hätte jede Regierung gemacht. Ja, so. Das Entscheidende ist jetzt in dieser sehr schwierigen und gefährlichen Situation, und es gibt ja morgen auch eine Regierungsklausur, das ist ja eigentlich die die Aktualität dieser Tage. Es gibt morgen eine Regierungsklausur, wo auch die führenden Wirtschaftsforschung und Wirtschaftsforschungsinstitute und deren Repräsentanten mit der Regierung mögliche neue Zahlen oder neues sozusagen neue Entwicklungen durchgehen werden. Ja, das ist total wichtig. Ja. Da geht es aber wirklich auch darum, ja, wir müssen das Budget konsolidieren, aber wir können es nicht konsolidieren um jeden Preis, weil sozusagen die Abwärtsspirale kürzen, dann noch mehr Rezession, noch niedrigeres Wirtschaftswachstum, noch mehr, also es ist jetzt nicht kein Wirtschaftswachstum, sondern es ist ja quasi ein Schrumpfen der Wirtschaft, die Wirtschaft kaputt zu sparen und dann erst recht weniger Steuereinnahmen zu haben, diese Abwärtsspirale, in die darf man nicht reinkommen. Ja? Und das ist eine gesamteuropäische Aufgabe übrigens auch. Ich glaube auch, dass innerhalb der Europäischen Union Defizitverfahren in so einer Situation ja natürlich ganz anders gehandhabt werden, weil jedem klar ist, ja, wann der Kontinent in einer Rezession ist, wird es Budgetdefizite geben und dann ist es nicht sinnvoll, die Rezession nochmal zu verstärken. Ja? Da gibt es ja ein großes Wissen und auch ein Verständnis, aber auch eine fast Motivation innerhalb der europäischen Institutionen, weil ja keiner was davon hat, wenn wir in Europa die Eurozone kaputt machen. Ja? Also ja. Da braucht es eine Balance, ja? Und das wird die Regierung versuchen hinzukriegen, dass die Balance nicht einfach ist. Ist ja logisch. Ja?
So, jetzt mal ein bisschen wieder, nein, ganz kurz jetzt ein bisschen Faktencheck, weil das war mal jetzt der Märchen aus 1001 Sozialisten. Ne? So, dass der Herr Trump 2025 angelobt wurde und wahrscheinlich nicht für das dritte Jahr Rezession verantwortlich ist, in der Österreich sich befindet, glaube ich, wird auch der Schulabbrecher Babler kapieren. Na, vielleicht nicht jeder, aber es ist der Schulabbrecher Babler wird das vielleicht auch kapieren, dass die USA im Gegensatz zur EU ein massives Wachstum hat, ist auch zu akzeptieren, weil die Amis das relativ gescheit machen, mit dem sie auf sich zuerst schauen und nicht die ganze Welt zu finanzieren. Und wenn sie irgendwo was finanzieren, holen sie das Maximum raus für sich selber. Das ist ja niemandem vorzuwerfen. Dass die Ökoplanwirtschaft in Europa uns umgebracht hat, die Wirtschaft deindustrialisiert hat, warum sind wir denn in Deutschland und Österreich in Rezession? Wir sind nicht in der EU in einer Rezession, sondern die anderen Länder halten uns alle, die Deutschland und Österreich, für deppert, weil sie grüne Politik gemacht haben und die Energiepreise hochgetan haben, die Steuern hochgetan haben und der Rest nicht funktioniert. Frankreich und Co. sind nicht in Rezession, sondern es sind Österreich und Deutschland sind die schlechten Länder. So die ehemalige Lokomotive.
Wer ja ein Freund im Kreml.
Genau, also der Kreml hat nur...
Und der Putin Herbert jubelt noch dazu.
Und wenn man dann nicht mehr weiter weiß.
Jetzt sind wir auf der Seite der Feinde von Europa.
Wenn ich nicht mehr weiter weiß, weil ich inhaltlich zerlegt war, kommt der Putin daher, weil der Putin hat den Franzosen nichts getan, den Engländern nichts getan, nur Deutschland und Frankreich. Deutschland und nur Deutschland und Österreich hat der Herr Putin getroffen.
Billigen Polemiken.
Ja, und weil der Herbert Hitler darum gebeten hat, Österreich zu zerstören, selbstverständlich. Mein Gott, ihr Babler, ihr glaubt ja wirklich der SPÖ was. Also das ist wirklich, und das mal beim Kürzungen, das stimmt schon bei den Kürzungen, aber kein Mensch hätte gekürzt, also die ÖVP wollte diese Anpassung beim Pensionsfaktor schon bei den Freiheitlichen durchsetzen. Schauen wir uns das Papier an, ob das durchgegangen ist bei den Freiheitlichen. Nein,
ja, so, ist auch nicht
die massiven Verluste, natürlich bei der SPÖ
ist es
im Regierungsprogramm drinnen,
die Anpassung. Die ganze Zeit?
Nein, aber das ist so.
Das Gleiche
und wo wird gespart? Ja. Bei den Leuten, die arbeiten, bei den Leuten, die leisten und bei den Leuten, die geleistet haben. Wo wird nicht gespart? Nicht gespart wird bei der syrischen Familie mit 5.800 Euro netto, die kriegt weiter ihr Cash. Es wird nicht gespart beim Geld für die Taliban, es wird nicht gespart beim Geld für die Islamisten in Syrien und sind 20 Millionen wieder. Da haben wir überall Geld. Ihre Pensionserhöhung fliegt nach Syrien zu den Islamisten als pro Kopf, vielleicht als Kopfprämie, dass ja ein paar Christen noch ein bisschen in den Kopf aufstellen. Das ist die Außenpolitik.
Sag mal, hörst du dir eigentlich zu, welche Pläne sind du da die ganze Zeit?
Schau, ich mein, aber das ist ja wirklich so.
Sozusagen, wir leben in einer Zeit, wo wir reale Probleme haben.
Österreicher als letzter. Bei dem, der nicht will, der nichts leistet, wird nichts eingespart. Bei dem, der leistet, der wird weiter abkassiert. Allein der Schwachsinn-Vorschlag, dass einer, der besser verdient, länger arbeiten soll und später in Pension gehen soll. Was ist das für aus der Nationalbank? Was ist das für ein unfassbarer Schwachsinn? Erstens verfassungswidrig. Zweitens, warum soll jemand, der mehr arbeitet, die Generation in Teilzeit dann finanzieren, damit die auch schöne Pension haben? Das ist ja ungerecht.
Also erstens mal, ja, ihr tut euch wirklich nichts Gutes, wenn ihr aufgrund eurer Verzweiflung, dass ihr es nicht geschafft habt, diese Regierung zu bilden, hier jetzt permanent mit so völlig absurden Rundumschlägen daherkommt. Es ist zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, wenn man Anreize setzt, dass Menschen länger arbeiten, freiwillig, insbesondere dann, wenn sie in gut verdienenden Jobs sind. Das ist ja das Sinnvolle, dass man Anreize setzt. Ja?
Ja, aber die ÖNB sagt ja verpflichtend weiterarbeiten und nur die gut verdienen.
Ich weiß ja nicht, was die ÖNB jetzt damit zu tun hat. Ja, aber grundsätzlich
hat das mit dem Staat nichts zu tun.
Ja, aber sie ist nicht Teil der Regierung und nicht Teil von Regierungsverhandlungen. Die ÖNB ist die ÖNB und sie ist sogar garantiert unabhängig. Das ist ja sozusagen die Architektur innerhalb der Europäischen Union.
Also
dieses permanent. Ja, aber er ist jetzt nicht mehr Wirtschaftsminister. Und das haben wir dann
ja, weil er jetzt genau ÖNB-Chef ist, der unabhängige ÖNB-Chef, als ÖVP-Minister.
Nicht mal das ist wahr. Unabhängig. Der ÖNB-Chef ist immerhin noch der von euch nominierte
ehemalige Weltbank-Chef,
ja. Wirtschaftsprofessor.
Der Weltbank-Chef, ist, der ehemaliger.
Der ist immer noch jetzt ÖNB-Chef, darf ich dich dran
und jetzt
erinnern?
Kommt der ÖVP-Minister, unabhängig.
Ich versuche ja nur mit Fakten zu kommen, weil der ehemalige ÖVP-Wirtschaftsminister wird, wie du vielleicht wissen könntest, wenn du dich informieren würdest, erst im September Generalgouverneur der
Nationalen. Ja, warum? Weil sie die Verträge nicht vorher aufgekriegt haben.
Ja, das hast du nicht gecheckt. So.
Ja,
ist ja auch egal. Ja. Ich glaube, wir brauchen...
Also er ist als ÖVP-Minister unabhängiger.
Wir brauchen...
Okay, nehme ich zur Kenntnis.
Die Nationalbank ist institutionell unabhängig und trifft ihre Entscheidungen unabhängig von der Regierung. Das ist so in Europa. Ob das gut ist oder schlecht, bin ich eh nicht so sicher. Ja. An und für sich ist es manchmal sinnvoll, wenn eine Regierungspolitik und eine Geldpolitik...
Also du sagst jetzt... Also dann ganz kurz, darf ich nur ganz kurz zwischenfragen. Also der Minister, der jetzt für drei Jahre Rezession... Der Minister, der für drei Jahre Rezession zuständig war, ist jetzt Nationalbankchef, weil er so kompetent ist und unabhängig.
Die permanente Diskurszerstörung, die ja geradezu das Stil...
Na, eine Rezession ist ja nicht der Erfolg.
Permanent mit irgendeinem Quatsch und mit Dingen in einem Topf werfen, die nichts miteinander zu tun haben. Das ist das Stil der FPÖ.
Rezession hat mit Wirtschaft nichts zu tun?
Die Frage ist, ob die Menschen in diesem Land diesen Stil noch sehr lange haben wollen. Ja? Dieser Stil geht ja den Leuten schon auf die Nerven und sie sind ja froh, dass wir jetzt endlich eine Regierung haben, die sachlich arbeitet. Und jetzt lasst mir die Regierung arbeiten. Ja? Ihr könnt eure Wunden schon noch weiterlegen und ihr könnt auch vernünftige Oppositionspolitik machen. Ja? Aber nur in Rage und Verzweiflung und Ärger und Zorn, dass man selber nicht zusammengebracht hat, jetzt in diesem Stil weitermachen, ist nicht wahnsinnig.
Verzweiflung und Zorn ist die Emotion der Bevölkerung derzeit bei der Performance.
Emotion der Bevölkerung ist, dass man jetzt endlich mal ordentlich regiert werden will und denen, und die, das jetzt tun,
ja,
die das tun, denen soll man jetzt diese Chance geben und nicht mit diesen permanenten Bütten reden, wie im Fasching Politik machen, wie sie es im
Pensionskürzung ist beliebt, ja eh, rote.
Sie sehen also, die Angriffe auf die Regierung sind bereits gestartet worden. Keine 100 Tage Schonfrist. Auf der einen Seite sagt Robert Nebuschitz eigentlich, macht die... eigentlich macht die Regierung eine überraschend gute Figur und man soll sie in Ruhe arbeiten lassen. Heimo Lepuschitz wiederum meint, die Minister und die Staatssekretäre seien eine Ansammlung von K.O.-Tropfen und unsere Pensionserhöhung fliegt als Hilfe zu den Islamisten nach Syrien. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Früher war es normal, dass eine neue Regierung 100 Tage Schonfrist bekommt. Jetzt schaut es ganz anders aus. Auf der einen Seite tobt natürlich die FPÖ über das, was bisher geschehen ist. Und auf der anderen Seite sagen diejenigen, lasst sie mal in Ruhe arbeiten. Österreich ist müde, will nicht permanent Angriffe und Streitereien haben. Die einen sagen, jetzt wird das Land von einem Vizebürgermeister von Wiener Neustadt und einem Bürgermeister Bürgermeister aus Dreiskirchen regiert. Die anderen sagen, das ist ja gut so, weil das sind Menschen, die eben wissen, wie es an der Basis wirklich ausschaut. Tatsache ist, Herrn Stocker, von dem vor 5 Monaten niemand geahnt hat, dass der jemals Bundeskanzler werden wird, scheint irgendwie ganz gut unterwegs zu sein, oder?
Ja, ich glaube aber, ich meine, soll es auch nicht auf das alleine konzentrieren. Die Idee, also sozusagen das Aperçu, der Kanzler ist ein Vizebürgermeister und der Vizekanzler ist ein Bürgermeister gewesen, ist natürlich ganz witzig und hat schon seine, auch seine Berechtigung, weil Sie haben das auch genannt. Natürlich sind die nahe dann bei den Bürgern und Bürgerinnen. Aber ich würde auch mal sagen, erstmal ist es der Stil und die Tonalität dieser Regierung, aber auch das Team als solches. Ja? Also es ist sicherlich jetzt nicht vollkommen optimal, aber mit Stocker, mit Hartmannsdorfer, den Wirtschaftsminister, hat die ÖVP durchaus auch starke Figuren auf ihrer Seite. Das SPÖ-Team mit Martha Bauer, aber auch mit Evi Holzleitner oder der Justizministerin Anna Sporer bis hin zur Gesundheitsstaatssekretärin Königsberger Ludwig, die ja immerhin die populärste Politikerin Niederösterreichs gewesen ist. Also das wissen wir alle nicht, wenn wir nicht so mit Niederösterreich uns beschäftigen. Damit hat man ja ein Team, das durchaus auch vielleicht einen neuen Ton und einen neuen Umgang und eine neue Sachlichkeit politisch setzen kann. Und ich glaube, dass das genau das ist, was das Land auch braucht. Ja. Andere werden das vielleicht anders sehen, aber ich glaube durchaus, dass es auch ein bisschen eine Gefühlslage und eine Erwartung der Bevölkerung trifft, nämlich, dass man diesen permanenten Hader und Streit und Polarisierung und Polemik und Faschingsreden auch ein bisschen satt hat.
Ja, aber vielleicht gibt es jetzt diesen Streit und diese Wut innerhalb der FPÖ. Man hat ja letztlich auf Facebook gelesen, ein Posting vom ehemaligen Vizekanzler und ehemaligen FPÖ Chef H.C. Strache, der eben schreibt mit recht zynischen Worten, Herbert Kickl hat da die Jahrhundertchance ausgeschüttet. Was sagen Sie dazu?
Herbert, diesen Streit, Herbert Kickl ist Erster geworden, H.C. Strache kämpft bei der Wienwahl darum, die 1%-Marke zu überspringen. So, da brauchen wir nicht mehr weiter diskutieren. Also das ist etwas, ich schätze den Heinz-Christian Strache persönlich sehr. Er ist halt der Hansi Orsolitsch der österreichischen Politik. Er schafft es immer, sich selber ein blaues Auge zu schlagen. Das ist ein Talent und sich dann wie das Opfer darzustellen. Das muss er für sich. Er ist alt genug, also ob er das nötig hat, ich weiß es nicht. Kickl steht bei 32-33% in den Umfragen. Strache hat bei der Nationalratswahl, glaube ich, nicht einmal einen Antritt geschafft. In Wien jetzt am letzten Tag, wenn man die Medien liest, dank massiver SPÖ-Unterstützung die Kandidatur erst geschafft. Also ein Kandidat von Michael Ludwigs Gnaden. Ich weiß nicht, ob ich da so mich groß aufregen, aber ich will mich da auch nicht mit ihm beschäftigen. Er tut mir leid, er ist eigentlich ein lieber Kerl, aber er kann nicht loslassen und er soll sich einfach mal einen Job suchen in der Privatwirtschaft und da wieder Geld verdienen, dass er ein bisschen zufriedener wird. Aber ich mag ihn sehr, ich will da nicht über ihn los, aber ich weiß nicht, ob er sich da was besonders Gutes tut. Also die FPÖ steht bei 33%, die zwei großen Regierungsparteien, Anführungszeichen großen, stehen um die 20%. Ich sage einmal, so beliebt kann diese Regierung nicht sein. Wenn nicht einmal ÖVP und SPÖ nicht einmal gemeinsam mehr Mehrheit schaffen, dann kann das, glaube ich, nicht so super beliebt sein. Aber was weiß ich schon. Also vielleicht ist dann auch die Vier-Parteien-Koalition nach der nächsten Wahl gegen Kickl die allerbeliebteste Regierung der Zeiten. Oder die Fünf-Parteien, wenn sich alle zusammenschließen, dann, oder vielleicht kandidiert man nur mal als Sozialistische Einheitspartei Österreichs, SEÖ. Ne? Das wäre ja auch eine Möglichkeit, um den Kickl zu verhindern. Das sind alles so Lächerlichkeiten. Also das sind Geschichten. Ich sage aber, dass der Robert mit der Regierung zufrieden ist, verstehe ich ja. Na, die haben diese Mietpreisbremse gemacht, also viel sozialistische Punkte durchgesetzt. Diese Familiennachzugsgeschichte ist eine Blöffgeschichte und nicht ernst zu nehmen. Und wenn dich als ich mir heute nur gedacht, die ÖVP war ganz stolz drauf und hat auf Social Media gepostet, dass sie der Michael Völker im Standard lobt. Also wenn mich als ÖVP der Standard lobt, dass ich so gescheite, tolle Politik mache, dann mache ich mir irgendwas falsch.
Das ist ja das Blatt, das der Dominik Knepp aus Wien als Scheißblatt bezeichnet.
Naja, es sind ja Leute, kann man ja als linke Aktivisten bezeichnen. Und wenn ich mir anschaue, den Rechtsextremismusbeauftragten des Standard, der gepostet hat, zur Erklärung für dich, der Kickl hat einen Klettersteig entwickelt mit Bergkameraden und hat Sicherheitshaken reingetan und die Antifa war ganz stolz, dass er die Sicherheitshaken geflext hat mitten in der Wand und Leben damit gefährdet hat. Und der Herr Sulzbacher vom Standard hat heute geschrieben, die Wand wurde rettet, wurde antifaschistisch renaturiert. Dann weiß man schon, was da für Leute arbeiten, da brauche ich nicht für reden. Und wenn mich das als ÖVP lobt, dann mache ich irgendwas falsch als mit der Rechtspartei.
Ja, also ich kann das jetzt nicht kontrollieren.
Es ist so, ich kann auch die Fotos zeigen.
Ich schaue mir das schon selber an. Deine Behauptungen kontrolliere ich schon selber.
Das ist, ja, wie kannst du
sagen? Es bietet sich an, dass man das tut, aber es ist ja wurscht. Im Grunde genommen, den Herbert Kickl muss niemand verhindern. Das hat er in den letzten zwei Monaten am besten selber zusammengebracht. Und mir geht es auch gar nicht um den Kickl. Ja? Sozusagen die FPÖ ist jetzt in der Opposition. Sie tobt darüber, dass sie in der Opposition ist. Das ist ja irgendwie ein gutes Recht. Ob es besonders gescheit ist, es zu tun, weiß ich auch wieder nicht. Aber im Wesentlichen hat man jetzt eine Regierung, die arbeiten soll und arbeiten daran, die Probleme in dem Land zu lösen. Und die sind groß genug. Und die großen Probleme und die kleinen Probleme. Es hat wirklich jeder genug Arbeit in dieser Regierung. Man muss sie jetzt da wirklich nicht mit der FPÖ, nein, brauchst du nicht. Mit der FPÖ selbst beschäftigen. Ja? Und die Frage ist, ja, vielleicht verhindern auch andere den Herbert Kickl. Natürlich ist es so, da hat der Heimo schon einen richtigen Punkt. Sicherlich hat Heinz-Christian Strache nicht mehr den großen Hebel immer in der FPÖ. Die Bedeutung hält sich jetzt in diesem auch seine Bedeutung in dem, wie hat man das früher genannt, freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft, hält sich in Grenzen, auch wenn es interessant ist, wie man innerhalb dieser Gesinnungsgemeinschaft übereinander redet. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Indiz dafür,
für
Solidarität. Es ist durchaus gegenseitig, ja, sicherlich.
Durchaus wertschätzend über Strache, war super.
Aber, ja, was es natürlich schon gibt, das hört man ja auch immer wieder und das hört man ja auch von anderen, ist natürlich innerhalb der FPÖ natürlich schon ein Grummeln drüber, dass der Kickl das, man weiß ja auch warum, aus charakterlichen Gründen, er ist dafür nicht gemacht, Vertrauen zu bilden und Regierungsverhandlungen erfolgreich zum Ergebnis zu führen, dass er diese Jahrhundertchance für die FPÖ versemmelt hat. Und da gibt es natürlich genügend in der FPÖ, die das nicht verzeihen, insbesondere diejenigen, die schon ihre Mitarbeiter und die Kabinette begonnen haben zusammenzustellen und jetzt irgendwie betroffen sind, weil es allenfalls Minister bleiben. Aber es gibt ja natürlich andere Kräfte innerhalb der FPÖ, die es geschafft haben, in Landesregierungen zu kommen, die sogar geschafft haben, einer Ministerpräsident zu werden. Es gibt Bürgermeister der FPÖ, auch in großen Städten wie in Wels, dass in diesem Bereich der FPÖ sozusagen derjenigen, die sozusagen, nennen wir es mal, politikfähig sind, ja, der große Freude darüber da ist, über das, was Kickl angerichtet hat. Davon kann man irgendwie ausgehen. Und es ist natürlich interessant, sich anzuschauen, wer geht in 5 Jahren für die FPÖ in die Wahl.
Ich sage
mal, Kickl sein? Bin ich mir nicht so sicher.
Da muss man jetzt noch ganz kurz sagen, also wenn Herbert Kickl es dann, wie hast du gesagt, es nicht schafft, Vertrauen zu bilden und Nummer 1 bei der Nationalratswahl geworden ist, so, was ist denn mit dem Herrn Babler? Der hat weitaus weniger Vertrauen. Das Vertrauen des Wählers zählt einmal, nicht das Vertrauen der ÖVP, weil der ÖVP würde ich selber auch nicht vertrauen, selbst wenn ich ÖVP wäre. So, das Vertrauen des Wählers zählt. Also dann würde ich mal den Herrn Babler mal zum Rücktritt auffordern. Du forderst den Herrn Babler mal zum Rücktritt auf, weil wenn der Kickl zu wenig Vertrauen hat, der Babler noch viel weniger der Erste werden wird, dann muss der Babler gehen, meiner Meinung nach. Aber das müsste ich als Rode ausmachen. Beim Herrn Stocker kann man von Vertrauen relativ wenig reden, weil Herr Stocker ist ja der dritte ÖVP-Kanzler, der nicht der Spitzenkandidat zur Wahl gestanden ist. So, die stellen sich ja gar nicht mehr den Wähler, die machen einfach nach der Wahl wie die Partei das will. Die stellen sich da keinen mehr. Wo der Stocker angetreten ist, wie in Wiener Neustadt, hat er zweistellig verloren. So, sowohl bei der Gemeinderatswahl, wo er sich ganz fein auf der Vespa, das was lässig ist, präsentiert hat und massiv verloren hat und so viel Vorzugsstimmen hat wie die Tante Schmausmarwal. Aber er ist Kanzler. So, das ist ein Sozi mit Stiernacken. Und diese Sachen, die Leute stellen sich ja nicht der Wahl. Der Kickl stellt sich Wahl. Die FPÖ gewinnt Wahlen, bei der Wirtschaftskammerwahl Zweiter, österreichweit Zweiter vor den Roten, das hat es ewig nicht mehr gegeben. So, in Vorarlberg super Gemeinderatsergebnisse, die auch eher gar nicht so kickelnahe sind. Die nächste Woche kommt die steirische Gemeinderatswahl. Da wird man wieder sehen, wie zufrieden die Leute mit der Regierung sind. Wird wieder, sicher wieder ein großer ÖVP-Sieg. Die ÖVP jubelt ja jedes Mal, was eine zweistellig verliert, schon ob als großen Sieg. Also noch so viel Sieg an der ÖVP gibt es bald nicht mehr.
Ja, dass die ÖVP in der Steiermark, die sich so in den Staub geworfen hat von der FPÖ und irgendwie alles geschenkt hat und diese Regierung gebildet hat, jetzt natürlich nicht gerade bei den Gemeinderatswahlen dafür belohnt werden wird, das kann man sich da
also
ausrechnen.
Ich kann dir nur so sagen, die SPÖ war durchaus bereit, sich ihnen noch mehr in den Staub zu werfen als die ÖVP in der Steiermark.
Ne? Scheint offensichtlich nicht der Fall gewesen zu sein, sonst hätte es ja eine FPÖ-SPÖ-Regierung gegeben. Die hat es aber nicht gegeben.
Hat es nicht gegeben, weil es der Mario Kunasek nicht wollte. Die SPÖ war durchaus staubbereit, glaube ich.
Unbedingt die ÖVP haben. Jetzt habt ihr sie.
Aber ja, funktioniert ja großartig.
Vor allem die Steiermark hat jetzt diese Regierung, Kunasek ÖVP-Regierung.
Hochzufrieden.
Ja. Und man sieht, was dort schon passiert. Ja. Also sozusagen, da wird auf brutale Art und Weise umgefärbt im Kulturbereich. Die Kultur, wie heißt das, Kuratorium, das sozusagen die Kulturminister und die Politik beraten soll, Juryvergaben geben soll, die wird umgefärbt sozusagen, dass es nur mehr die eigenen Parteileute da drin sind. Das ist in bormannistischer Manier.
Wie viel Freiheitliche waren da vorher drin?
Wird das durchgezogen und dann wird auch noch ein finanzieller Kahlschlag dort durchgeführt, weil jede Kulturinitiative wird dort irgendwie auf null gekürzt. Ja. Also das ist das, was in der Steiermark jetzt sieht.
Das ist jetzt das, beim ganzen Linksextremismus
sieht, das Denken ja, natürlich. Ja. Ja, die Kunst ist immer linksextrem bei euch. Ja. Schau, ich meine, wenn ihr in dieser Sprache sprecht, wenn ihr in der Sprache der Orbans und der Putins und der Trumps sprecht.
Also ich habe lieber einen Kindergarten als Fäkalkunst.
Dann darf euch bitte nicht...
Ich habe lieber ganz einen Kindergarten als geförderte Fäkalkunst.
Das ist freie Politik. Dann dürft ihr bitte nicht beklagen, wenn ihr wie Trumps, Putins und Orbans behandelt werdet, nämlich sozusagen als
faschistische
Kraft.
Ja. Jo, Faschisten, alles Faschisten, wenn nicht die Linken sind.
Ja. Trotzdem, es ist Wochenbeginn und die Geschichte des Wochenendes war auf jeden Fall die Gemeinderatswahl in Vorarlberg. Vielleicht zwei Sätze zu dem, was in Vorarlberg passiert ist. Heimo Leposchitz, Sie haben das ja genau beobachtet. Wie analysieren Sie?
Wie halt überall die ÖVP kriegt da Watschen, die FPÖ gewinnt dazu und die SPÖ hat dort, wo sie gute Kandidaten gehabt hat, wie in Bregenz, ein super Ergebnis gemacht. Also das sind in vielen Dingen natürlich Regionalwahl, natürlich ist ein Trend. Die FPÖ gewinnt natürlich auch durch den Bundestrend mit, aber wo du gute Kandidaten hast, hast du ein super Ergebnis, wie in Hohenems, der Bürgermeister Ecker mit 64%, glaube ich, wiedergewählt als freiheitlicher Bürgermeister und 48% für die FPÖ. Das sind natürlich super Ergebnisse, aber das sind Personenergebnisse vor Ort. Ein gewisser Trend, die ÖVP verliert hat, überall kriegt die Watschen immer für den Bund. Und es gibt gute Bürgermeister, schlechte Bürgermeister, das muss nicht immer alles hochpolitisieren.
Sehen Sie das ebenso?
Naja, erstens mal hat sich, glaube ich, nicht verschoben. Also natürlich hat die ÖVP hat ja gar nicht so verloren und ist jetzt natürlich auch in einem gewissen Sinne verdient, weil der Landeshauptmann ist ja auch angetreten, das war ja auch so ein Fall, der angetreten ist, wählt's mich, um die FPÖ zu verhindern und hinterher hat er mit der FPÖ koaliert, obwohl es nicht mehr einen Grund dafür gegeben hat. Also es hat ja rechnerisch andere Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel eine Regierung mit der ÖVP und Grünen hätte ja, Entschuldigung, mein Husten auch mittlerweile, hätte ja eine deutliche Mehrheit im Landtag gehabt. Also es gab ja nicht mal einen rechnerischen Grund, warum der Landeshauptmann sein Wahlversprechen, die FPÖ zu verhindern, hier brechen hätte müssen. Aber, ja, so, im Grunde hat die ÖVP sich gut stabilisiert, ja, die FPÖ hat dort gewonnen, oder hat dort sich stabilisiert und auch dazu gewonnen, wo sie stark war, das ist insbesondere Hohenems gewesen. Die SPÖ hat einen Erdrutschsieg in Bregenz hingelegt, also mit 51% und ist erste Mal stärkste Partei, 43%. Das ist, wer die Performance der Sozialdemokraten auch in den letzten 30 Jahren in der Vorarlberg kennt, ja unglaublich sensationell. Das ist natürlich vor allem Michael Ritsch, den man dafür beglückwünschen muss. Es gibt dann Bludenz, wo der Landesparteivorsitzende angetreten ist, wo es nicht so erfolgreich gewesen ist, der Mario Leitner. Da hat der ÖVP-Mann unerwartet stark seine Position behauptet. Und dann gibt es eine weitere, ich glaube, es ist Dornbirn, wo die SPÖ in der Stichwahl um den Bürgermeister ist. Dann gibt es andere Städte wie Lustenau, wo die ÖVP gegen die FPÖ antreten wird. Da gab es aber starke Grünen, also die Grünen Stimmen werden wohl eher zur ÖVP gehen als zur FPÖ. Also die ÖVP wird dort den Bürgermeister behaupten können. Ja, also in Wirklichkeit hat sich nicht so viel verändert.
Das kann, jetzt bin ich böse, entschuldige, Mario Leiter.
Nicht
Leitner.
Ah, Entschuldigung.
Ja, das war wegen einem Husten. Ja, das mit den Vornamen, das ist so eine eigene Geschichte.
Das war aber jetzt der Nachname.
Das war der Nachname. Ich habe zuerst den Nachnamen von Herrn Missig verwechselt. Die Pressesekretärin von Herbert Kickl hat den Vornamen von Leopold Fiegel verwechselt. Also, wie gesagt, das Namensspiel lassen wir heute beiseite. Ich gebe ab in eine kurze Werbepause und danach werden wir darüber sprechen, was in dieser Woche noch passiert. Karl-Heinz Grasser, muss er ins Gefängnis oder nicht? Darüber wird entschieden und Europa ist in der Ukraine-Frage komplett gespalten.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, im zweiten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, was war los bei der Vorarlberg-Wahl, welche überraschenden Ergebnisse hat es gegeben, war alles so wie immer oder gab es doch wieder einen Absturz, einen leichteren Absturz der ÖVP. So ist es ja gewesen, sagt Hermo Leposchitz. Und wir gehen jetzt zu einem ganz anderen Thema, und zwar Ex-Vizekanzler und Finanzminister Grasser, Karl-Heinz Grasser. Der Mann, der eigentlich zu schön, zu reich, zu elegant, zu erfolgreich für die Politik war, für den wird es diese Woche wirklich ernst. Es wird darüber entschieden, ob er jetzt für 8 Jahre ins Gefängnis muss oder nicht. Eine ziemlich harte Strafe. Und für viele ist es eigentlich schon in weiter Ferne, dass Herr Karl-Heinz Grasser eigentlich verurteilt wurde, genauso wie Walter Maischberger. Liegt da bei der Justiz vieles nicht sehr im Argen, Herr Missig, dass das so lange dauert?
Naja, einerseits liegt es im Argen, dass es so lange dauert. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch die Beschuldigten selber und deren Anwälte, die mit so einer Armada hingehen, um ein Verfahren nach möglichst rauszuziehen. Wo ich mir sowieso die Frage stelle, wenn ich versuche hineinzuleben, was man eigentlich davon hat. Ja? Weil auf der anderen Seite bist du ja dann 20 oder 15 Jahre fast unter dem Damoklesschwert und permanent damit beschäftigt und am Ende hast du dann trotzdem möglicherweise die Haftstrafe. Also bis zu einem gewissen Grad würde ich eher, also wenn es mich sowas betreffen würde, schauen, dass ich das schnell hinter mir bekommen habe. Dann habe ich vielleicht drei Jahre Problem und dann kann ich ein neues Leben starten. Aber gut, das müssen die, muss jeder Angeklagte und die Verteidigung selbst entscheiden. Das ist für, also wenn man es grundsätzlich jetzt von der Person unabhängig betrachtet, ist es natürlich schon ein bisschen skurril, dass man Korruptionsskandale hat oder mutmaßliche, muss man bis Ende nächster Woche sagen. Und dann sind die 20 Jahre nicht aufgearbeitet. Und wenn sie dann zu einem Ergebnis kommen, hat die ganze Welt es schon wieder vergessen und hat längst mit den nächsten Korruptionsskandalen zu tun. Das ist nicht optimal für ein politisches System.
Ist Österreich in vielen, auch in der Justiz, zu sehr nach hinten gewandt, Herr Leposchitz?
Das auf jeden Fall, jetzt sagen ja alle Rankings. Aber ich bin da, es ist, ich gebe dem Robert da in, halt ausnahmsweise auch mal recht, das ist, glaube ich, unmenschlich, dass so etwas 20 Jahre dauert. Dass so Prozesse 15 Jahre dauern. Erstens, du bist ruiniert, selbst wenn du freigesprochen wirst, bist erledigt. Du kannst 15 Jahre kein Leben aufbauen, kein Unternehmen mehr aufbauen. Du bist für keinen mehr ein Wirtschaftspartner und sonst irgendwas. Wenn du keine reiche Frau hast, kannst du den Strick nehmen. Ne? Also die psychische Belastung auch, dass du jederzeit ins Gefängnis gehen kannst, noch dazu, ich sage einmal, und dann noch dazu dieses Urteil von 8 Jahren ohne wirkliche Beweise. Das muss man auch dazu sagen. Also das ist, der Grasser ist ja verurteilt worden. Ich bin kein Freund des Herrn Grasser, aufgrund von Indizien, aber nicht von Beweisen. Und 8 Jahre ist schon heftig. Wenn der Vergewaltiger 2 Jahre kriegt und der Grasser 8 Jahre ohne Vorstrafe, dann ist das schon heftig. Auch wenn man die Generalprävention natürlich auch sehen muss. Also ich finde, da sollte man einfach die Verfahren, einfach das gehört beschleunigt. Der Richter für die Ausfertigung von einem Urteil 1,5 Jahre braucht. Dann haben die Anwälte Zeit, 1 Jahr für die Beschwerde. Allein was das Geld kostet. Also das ist ja Irrsinn, was das im Staatsapparat Geld kostet. Das gehört beschleunigt, das gehört vorangetrieben. Da geht es gar nicht darum, dass man die Beschuldigtenrechte einschränkt, aber dass man da einfach gewisse Mindestzeiten macht, bevor dann sonst verfolgt er auch ein Verfahren, dass man da wieder auf einen normalen europäischen Standard kommt, dass man die Justiz da wieder aufrüstet, dass es schneller geht. Das ist ja oft, sind die Staatsanwälte ja auch total überfordert. Das ist ja gar kein großer Vorwurf. Wenn die, wie du gesagt hast, mit 10 Anwälten kommen und mit Wirtschaftsrecht, dann musst du ja mal auskennen, dann brauchst du Sachverständige etc.
Da kommen mit mehr als 10 Anwälten.
Ja, also das
sind 10 Angeklagte, die mit 3 Anwälten kommen.
Dass man, ich sage nur, das ist, glaube ich, total, ich bin nicht der Richter. Ich weiß nicht, ob stimmt oder nicht stimmt. Gott sei Dank weiß ich es auch nicht, weil sonst wäre ich dann wahrscheinlich auch vor Gericht. Aber das sind so Sachen, also es kann nicht sein, dass jemand 12 Jahre auf sein Urteil wartet und ich finde, die Strafe ist viel zu hoch und ansonsten ist das Sache der Justiz.
Ja, aber ich meine, man muss schon eines auch sagen, einen erheblichen Anteil der Verfahrensverzögerung haben natürlich die Anwälte der Beschuldigten in dem Fall gehabt. Die haben jede Möglichkeit genutzt, um jeden Schritt nochmal zu verlangsamen.
Ja? Ja, das muss man aber dazu sagen. Natürlich,
und das ist okay, aber
es waren auch sehr viel Prozessbeobachter, auch eben nicht freundliche Journalisten, mit denen ich geredet habe, haben eigentlich gesagt, dass der Schuldspruch war total überraschend. Sie haben eigentlich alle mit einem Freispruch gerechnet. Und dann noch 8 Jahre schon heftig.
Ja, wir werden sehen, wie sich das diese Woche darstellt. Vielleicht sind die einen oder anderen Beamten innerhalb der Justiz schon in Pension, wenn es dann endlich ein Urteil gibt.
Das geht ja dann noch zum Europäischen Gerichtshof
wahrscheinlich. Geben wird. Also so lange dauert es für die neue Mannschaft im Justizministerium, gilt es da wahrscheinlich schon einiges aufzuarbeiten. Denn eines ist allen klar, dieses Monsterverfahren hat viel zu lange gedauert. Und jeder weiß, Recht muss auch nicht immer richtig sein, ohne dass man das kommentiert. Jetzt ein ganz anderes Thema, weil Donald Trump mit Putin telefonieren wird. 3 Jahre dauert der Krieg in der Ukraine bereits. Europa ist in der Frage, militärisch unterstützen oder nicht, mit Putin gehen, ja oder nein, völlig gespalten. Die FPÖ und die einige Partner der FPÖ international, unter anderem Viktor Orban, sagen ja, das ist völlig falsch, was Europa im Zusammenhang mit der Ukraine und Putin macht.
Also, sehen Sie das auch so? Ich bin da ein Anhänger von Helmut Schmidt, dem ehemaligen SPD-Bundeskanzler in Deutschland, der den Satz gesagt hat, lieber hunderte Stunden sinnlos verhandeln, als eine Minute schießen. So, und das ist etwas, was zu verwirklichen ist, weil wir reden ja über Schicksale, über Menschen, wir reden über Leben, wir reden über vergewaltigte Frauen, Kinder, die traumatisiert sind. So, und dass man da versuchen muss, Frieden zu schaffen, ist völlig klar. Und dass man den Russen was geben wird müssen, weil das die jetzt eroberten Gebiete rückerobert werden können, wird kein Militärexperte jemals sagen, ansonsten, die sind weg, die haben die Russen gewonnen. Ob das gut oder schlecht ist, ganz Europa besteht. Natürlich ist das schlecht, aber ganz Europa besteht aus Unrechtsgrenzen. Wir Österreicher wissen das mit Südtirol etc. So, die werden auch nicht in Italien einmarschieren, weil das eine Unrechtsgrenze ist, sondern ist halt so. Leider. Und diese Sachen, man wird dann Kompromisse finden müssen. Die Krim wird man den Russen, wenn die Russen sicher besetzen, den Teil des Donbass. Aber es muss ja irgendwann einmal einen Frieden geben, wenn die jetzt, was soll man denn machen? Noch mehr Waffen schicken, noch mehr Tote in einen Krieg, den du nicht gewinnen kannst. So, also die Russen rücken ja unaufhaltsam vor. So, jeden Tag sterben Leute, die in der Ukraine finden, sich keine Soldaten mehr, sich verhatzen lassen wollen. Weil wenn man sich schaut, die herzzerreißenden Szenen, wie Deserteure in Autos reingezerrt werden, die sie nicht opfern lassen wollen für einen Krieg, den sie für verloren halten, dann frage ich mich, dann will ich Frieden. Und man kann dem Trump ja mögen oder nicht mögen, aber dass er versucht, an Frieden zu kriegen oder Gesprächsbasis mit den Russen zu schaffen, ist doch völlig richtig. Das heißt ja nicht, dass da was rauskommen muss, aber wenn man es nicht probiert, wird überhaupt nichts rauskommen und die Menschen sterben weiter. Wenn da in Europa noch Leute Milliarden verdienen wollen mit Massenaufrüstung, dann frage ich mich schon, warum? So, entweder sind die Sanktionen so super, dass sie wirken. So, dann ist Russland schwach, dann ist Russland keine Gefahr. Oder Russland ist so stark, dass Europa massiv aufrüsten muss, So dann wirken aber anscheinend die Sanktionen nicht. Eine der zwei Geschichten funktioniert nicht und die 800 Milliarden, ich sage einmal, wie soll denn Russland Europa angreifen? Allein die Luftüberlegenheit der NATO ist über 1000 Kampfflugzeuge mehr. So, der Russe kommt ja nicht einmal 10 Kilometer über die polnische Grenze und ist weggebombt. So, das ist völlig absurd. Putin, warum sollen die einen Weltkrieg riskieren, wenn sie, und warum sollen die Europa angreifen, wenn sie nicht einmal die Ukraine schnell besiegen können? Das ist ja alles Angstmache und sehr viele Menschen werden gerade sehr arm und einige wenige Menschen werden gerade sehr reich. Und man sollte sich immer denken, cui bono, wenn man anfängt, dort zu überlegen, dass die VW-Werke wieder Gröfatz das wollte, wieder zu Rüstungswerken werden, ist das für mich die falsche Entwicklung.
Ja, wie sehen Sie das, Herr Misik?
Naja, also erstmal ist Europa nicht so gespalten. Also ich meine, wenn man sich die Landkarte der Europäischen Union nimmt, dann hast du sozusagen Viktor Orban und die Slowakei, die pro-russisch ist und der Rest ist mehr oder weniger in verschiedenen Graustufen solidarisch mit der Ukraine und sieht Russland als den Aggressor, der für diesen Krieg, für diesen völkerrechtlichen Krieg verantwortlich ist und der auch über diesen Krieg hinaus eine Bedrohung für die Sicherheitslage in Europa darstellt. Da gibt es einen großen Konsens innerhalb von Europa. Natürlich ist das Bedrohungsgefühl von Nationen wie Litauen, Lettland, Estland ein anderes als eines von Portugal. Dafür sorgt schon die Geografie unter anderem. Ja? Und auch sozusagen die Erfahrung mit den russischen imperialen Zielen, ja? Weil die waren schon mal Teile der russischen imperialen Ziele. So.
Auch der Deutschen?
Aber die Deutschen sind jetzt nicht unbedingt eine Bedrohung für, wollen jetzt nicht Polen und Litauen erobern, zumindest bisher nicht. Vielleicht ist es ja anders, wenn die AfD mal regiert. Ja. Aber
Die wollen nur den Weltkrieg mit den Russen.
Die jetzt Deutschland auf eine Stufe stellen mit Putins Russland, ist ja auch ein bisschen absurd. Also ich meine, weißt du, das sind ja immer so Zwischenrufe, wo man sich denkt, eigentlich, was soll das eigentlich? Also ich meine, es ist so jenseits von jeder Vernünftigkeit, dass man sich schwer tut, da überhaupt irgendwas dazu zu sagen. So, abgesehen davon, ja, gibt es natürlich bei dem, was der Heimo jetzt gesagt hat, durchaus Elemente der Rationalität. Ja? Also sozusagen Kriege sind natürlich erstens mal grauenhafter und zweitens irgendwann mal auch graben sie sich fest und dann kommt der Moment, wo man Wege finden muss, sie zu beenden, auch auf eine Art und Weise, die man vielleicht als einen ungerechten Frieden ansehen würde. So enden Kriege bisweilen. Und insofern spricht gar nichts dagegen, dass man jede Option zumindest mit einer gewissen Solidarität oder verfolgt. Also auch von Telefonaten von Herrn Trump. Die Art und Weise, wie Herr Trump das gemacht hat, ist natürlich bisher eher nicht sehr vertrauenserweckend, dass das auf irgendeine Art und Weise rational und auch unter Wahrung der Interessen Europas, aber überhaupt des freien Westens und vor allem der Ukraine geschieht.
Weil der Trump wahrt halt die Interessen der USA, also die immer versprochen.
Ja, werden sehen, ob dieses Telefonat irgendeinen Erfolg haben wird. Tatsache ist, auf irgendeine Art und Weise müssen Kriege beendet werden. Die einen sagen, es geht nur mit einem militärischen Sieg. Die anderen sagen, kein Krieg endete nicht mit Friedensverhandlungen. Wir werden sehen, was das Telefonat ergeben wird. Ich danke vielmals die beiden Herren für diese lebhafte Diskussion. Heimo Lepuschitz, danke sehr.
Und wie sich Robert die Stimme wegdiskutiert haben heute.
Heute haben wir uns die Stimme wegdiskutiert.